Im Reiche braute sich etwas zusammen. Da war ein Heer, das entlassen werden musste, den Artikeln des Friedensvertrages gemäß. Da war ein anderes, heimliches Heer, das sich zu bilden begann. Kommissionen waren im Land, die herumschnüffelten, von dienenden Herren im Gehrock umgeben. Da war Hunger und Streik und ein Grollen in den Straßen. Da fuhren in lackierten Autos Schieber mit dicken Aktentaschen und quellendem Kinn. Da suchten Flüchtlinge aus allen geraubten Gebieten klägliche Unterkunft. Und Ausländer kauften ganze Stadtviertel auf. Unter der hauchdünnen Oberfläche vom arbeitsamen Bürgertum jeglichen Formates emsig und ängstlich in mühevoller und geschäftiger Betriebsamkeit gebildet, wirbelte ein Hexentanz von Arbeitslosigkeit und Börsengeschäften, von Hungerkrawallen und Festbällen, von Massendemonstrationen und Regierungskonferenzen. Und da war nichts, was sich dem Taumel entziehen konnte, und viel, was in ihm unterging. Über dem Lande raschelte Papier, Aufrufe und Ultimaten, Verordnungen, Verbote, Proklamationen, Proteste fielen wie Schneeflocken über das Land, Energien vortäuschend, wo keine Energien mehr waren, Hoffnungen weckend, auf die Verzweiflung folgte. Über die abzuliefernden Kohlenzüge tröstete amerikanischer Speck, über die Brotkarten Aktfotografien. Es redeten viele vom Wiederaufbau, aber das Material war schundig und der Boden schwankte. Und es redeten viele von Zusammenreißen, aber das Gerüst hielt bröckelnd stand. Die Grenzen waren flüssig, Heere bildeten die Grenzen, Gewehre und Geschütze. Doch wichen sie hier und stießen dort vor. Die Landstriche flimmerten in Unruhe, gefährliche Gebiete, in denen jeder fallende Stein Katastrophen auslösen konnte. Und es kam darauf an, wer den Stein fallen ließ. Noch waren die Grenzen flüssig. Doch wo begonnen wurde, sie sicher zu ziehen, da schrie das Land und die neuen Linien waren wie Messerschnitte, die ihre blutigen Furchen zogen und ganze Provinzen fielen wie Glieder, die ein Betrunkener amputierte. Kleine versträngte Trupps fochten an den Grenzen, standen unter den Rauchfahnen des Kohlenreviers, verloren sich in den Sümpfen und Heiden und Wäldern fast vergessener Ebenen, wirkten sich durch das Gewühl von Aufstand bedrohter Städte, hinter sich ein verzweifeltes, hilfloses Land, das bereit war, sich aufzugeben, vor sich die gierige Übermacht und in sich nur den wahnwitzigen Willen zum Widerstand. Als aber diese Truppen merkten, dass sie kein Hinterland hatten, keinen zentralen Kraftkern, da wandten sie sich gegen Berlin. Es kam die Brigade Erhard aus Oberschlesien, es lauerten die Freikorps Aulok und Schmidt, es kamen die geächteten Baltikumer vom Osten und die Lützow und Pfeffer aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet und sie heischten Klarheit von Berlin. Berlin aber konnte keine Klarheit geben. Und sie standen finster und entschlossen, das Gewehr in der Hand. Die Entente beharrte auf ihrem Schein. Die alliierten Kabinette sandten Ultimaten und drohten mit Einmarsch. Die Reste des deutschen Heeres sollten zerschlagen werden. Und die Reichsregierung gab nach. Doch die Männer, die da verzweifelten, waren gewohnt, jedes gefährliche Ding anzuspringen. Im Angriff die beste Verteidigung zu sehen. Und da ihnen die Macht sich weigerte, griffen sie zur Macht. Wir waren plötzlich durchströmt von einer federnden, fassenden, springenden Kraft, ganz leicht und heiter und süß in der Verantwortung, so dünkte uns das, Macht. Wir erfuhren an uns einen Grad der Entschlossenheit, der uns die Dinge einfach erscheinen ließ. Wir hatten es nicht gelernt, uns mit Problemen herumzuschlagen, so dachten wir. Dass eben gehandelt werden müsse. Denn dann waren wir stärker als die Dinge und so waren die Dinge stärker als wir. Der Entschluss rang sich durch 8000 Mann. Mehr waren es nicht. Doch mochten die 8000 genügen. Denn sie waren die einzigen, die bereit waren, einen Entschluss bis zu den letzten Konsequenzen durchzufechten. Es käme nur darauf an, dass er durchgefochten wurde, dachten wir. Und es würde wohl einen bösen Kampf geben. Und weil wir wussten, dass es einen bösen Kampf geben würde, bereiteten wir alles auf den Kampf vor. Nicht auf das, was nach ihm kam, auf die Entscheidung, nicht auf das, was diese Entscheidung erst wertvoll und gültig macht. Wir glaubten, dass wir die Macht haben müssten, kein anderer als wir, um Deutschland willen. Denn wir fühlten uns selber Deutschland. Wir fühlten uns so sehr Deutschland, dass wir, wenn wir Idee sagten, Deutschland meinten. Dass wir, wenn wir Kampf sagten, Einsatz, Leben, Opfer, Pflicht, dass wir dann immer Deutschland meinten. Wir glaubten, dass wir ein Anrecht hatten, dies zu tun. Die in Berlin, so dachten wir, hatten ein Anrecht nicht. Denn was die in Berlin taten, so dachten wir, das taten sie nicht unbedingt. Es war Deutschland ihnen nicht der zentrale Wert, wie uns. Da wir sagten, wir sind Deutschland. Es gab ja wohl eine Verfassung und einen Vertrag mit dem Westen. Eben das hatte die, gegen die wir auszuziehen entschlossen waren, den zentralen Wert entfernt. Wenn die Deutschland sagten, so dachten wir, dann meinten sie Verfassung. Und wenn sie Verfassung sagten, dann meinten sie Friedensvertrag. Das Unbedingte, das war's, was wir in Berlin vermissten. Und darum dünkte uns Macht so gnadenvoll und leicht. Hörten Sie unser drohendes Gemurr? Hörten Sie es über dem Lesen und Schreiben Ihrer schalen Programme und Proklamationen und Debatten und Noten und Zeitungsartikel? Nein, dachten wir, Sie hörten es nicht. Nun, so werden Sie es zu spüren bekommen.